Einen guten Abend, auch von meiner Seite. Schön, dass Sie da sind, heute zur Mittwoch. Wir sind genau auf halbem Wege durch die Reihe von 5 Abenden zur Frage, wer ist Jesus? An Jesus scheiden sich die Geister. Heute Abend, am heutigen Mittwoch, geht es um das Thema Jesus, der Mensch, und Jesus, der Sohn Gottes, nach den Evangelien. Ich werde ein paar Stellen auch aus den Briefen zitieren, aber in erster Linie geht es mir darum, zu zeigen, wie in den Evangelien ein ganz klares Bekenntnis zu Jesus, sowohl dem wahren Menschen, als auch zu Jesus, wahrer Gott, schon da ist. Es hat ja mehrere hundert Jahre gedauert, bis die Kirche in der Antike eine Definition finden konnte, um die Zwei-Naturen-Lehre zum Ausdruck zu bringen. Und es gibt in den verschiedenen Bekenntnissen verschiedene Formulierungen. Zentral ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und zwar gleichzeitig. Nicht hintereinander, nacheinander, nicht nebeneinander, sondern gleichzeitig. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Und wir werden heute Abend anhand von Stellen aus den Evangelien sehen, wie man in der Kirche gar keine andere Möglichkeit gehabt hat, als zu dieser Formel zu finden. Unsere christlichen Dogmen sind ja nicht Ausgangspunkt des theologischen Denkens, sondern sie sind Ergebnis des theologischen Denkens. Wir gehen von Gottes Wort aus, nicht von Vorurteilen, sondern von dem, was das Wort Gottes uns sagt. Und im theologischen Denken zieht man seine logischen Schlüsse und kommt dann am Ende zu diesem Satz: Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Noch ein Satz vorweg über die Art und Weise, wie man in der christlichen Kirche oder den christlichen Kirchen pflegt, Christologie zu treiben. Hans-Georg Pöhlmann hat vor 40 Jahren gesagt, es gibt eine Christologie, die von unten herkommt. Die klimmt auch meistens nicht so arg in die Höhen hinauf. Da wird Jesus der Mensch betont. Und dann gibt es eine Christologie von oben, die ganz steil anfängt, dass Jesus Gott ist. Und diese Christologie ist in der Gefahr, dass sie nicht ganz runterkommt zu dem Bekenntnis, Jesus ist auch wahrer Mensch wie du und ich. Das nur vorweg. Ich werde heute mit der Christologie von oben anfangen, weil ich der Meinung bin, dass, wenn wir das geklärt haben, es einfacher ist, auch das wahre Menschsein Jesu auch von der anderen Seite her aufzuzeigen und darzulegen. Jesus ist nach dem Johannesevangelium zum Beispiel der Logos, der präexistente Gott. Er ist Schöpfungsmittler und auch nach dem Neuen Testament Erhalter der Schöpfung. Und zwar Jesus Christus. Im Johannesprolog lesen wir: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Der Prolog zum Evangelium von Jesus Christus nach Johannes. Jesus ist nicht jemand, der einfach in Raum und Zeit entsteht, sondern durch den Logos ist das, was erschaffen worden ist, auch erschaffen. Ohne dasselbe ist nichts gemacht. Steiler kann man in der Christologie nicht einsteigen. Die folgenden Verse sagen uns, es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes, der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glauben. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Später, in den späteren Christusbekenntnissen, hat man zum Beispiel den Satz gesagt, dass Jesus Christus Licht vom wahren Licht ist. Er ist es, der die Finsternis vertreibt. So wie die Trennung zwischen Licht und Finsternis am Anfang war, dass das auf ihn zurückgeht. Die Verse 9 folgende, das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Hier wird dem Leser klar gemacht, Jesus ist nicht irgendjemand, der aus der Mitte der Menschheit heraus versucht, eine Basis für sich zu bilden. Es ist nicht ein Emporkömmling, der versucht, eine Idee oder eine Strategie anzuwenden, um seine Ziele in der Welt zu verwirklichen, sondern er kommt in sein Eigentum. Jesus hat selbst dieses Bild bemüht, zum Beispiel in dem Gleichnis von den bösen Weingärtnern, wo am Ende der Weinbergsbesitzer, der in ein fernes Land gezogen ist und einen Boten nach dem anderen, einen Diener nach dem anderen hingeschickt hat und alle sind verprügelt worden und nicht akzeptiert und die haben die Pacht, also das, was dem Besitzer gehört, haben sie nicht bekommen. Und er sagt am Ende, er schickt doch seinen Sohn, dem werden sie doch gehorchen. Und er wird getötet im Gleichnis. Jesus kommt in sein Eigentum, das ist sein Verständnis, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, und das ist die Kehrseite der Medaille, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches nur aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Der Sohn Gottes kommt in die Welt, dass die Menschen Kinder Gottes werden können. Oftmals hören wir eine sehr unvorsichtige Ausdrucksweise, auch unter Theologen, wo gesprochen wird von den Menschen als von Kindern Gottes. Der Mensch ist nicht von Natur aus ein Kind Gottes. Er ist ein Geschöpf Gottes. Und durch den Sündenfall ist er sterblich und in seiner Sünde verhaftet, behaftet. Er kann das Gute nicht. Aber wer den Sohn Gottes aufnimmt, der wird durch den Glauben zu einem Gotteskind und bekommt das Leben Gottes geschenkt, das Leben, das in Ewigkeit währt. So wie Gott am Anfang den Menschen angehaucht hat, damit er ein lebendiger Geist, eine lebendige Seele wurde, Gottes eigener Odem füllte den Menschen aus, so geschieht es mit Jesus, er blies seine Jünger an und sprach, nehmt hin den Heiligen Geist. Nehmt hin das göttliche Leben, das in Ewigkeit währt. Dann Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die Fleischwerdung Christi will besagen, dass es ihn vorher in Form des Logos gegeben hat und dass er sich eingeschränkt hat und Menschenform angenommen hat. Das ist der Sinn des Christushymnuses im Philipper 2, dass er es nicht für ein Raub hielt, also nicht für etwas, wo man sich dran festkrallen muss, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, so wie man eine Flasche nimmt und ausleert. Er entleerte sich seiner göttlichen Attribute und wurde Mensch, damit er uns zu Kinder Gottes machen kann. Und dann Vers 16 und 17, ich überspringe manche Stellen. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Da haben wir den Satz von gestern Abend, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Nicht entdeckt, sondern geworden. In Jesus Christus. Er selbst ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, wie er es im Johannesevangelium selbst von sich sagt. Vers 18, niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Der Eingeborene, der Gott ist. In der heutigen Theologie wird über die Gottessohnschaft in unterschiedlichster Art und Weise gesprochen. Und man meint, wenn man Sohn Gottes sagt, oftmals unterschiedliche Dinge. Man geht von der Sprachwissenschaft her und sagt, ja, in den semitischen Sprachen heißt Sohn von irgendetwas nicht unbedingt, dass da irgendwie ein genetischer Bezug ist, sondern dass eine gewisse Ähnlichkeit ist. Zum Beispiel, du bist ein Sohn des Todes. Das heißt, du musst sterben. Du wirst sterben. Der Tod ist das, was dich auszeichnet oder kennzeichnet. Aber hier wird es unmissverständlich klar zum Ausdruck gebracht, niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, Klammer auf Sohn, Klammer zu, aus den vorhergehenden Versen, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Natürlich hat die Rede von der Sohnschaft Gottes eine weitere theologische Problematik aufgeworfen. Wie ist das mit Sohn und Vater und dann auch noch Heiliger Geist? Und aus der Zwei-Naturen-Lehre ist zwangsläufig dann die Trinitätslehre entstanden. Wir glauben an einen Gott, so wie ich bei der Abendbibelschule zum Islam weit und breit traktiert habe. Wir glauben an einen Gott, aber an den einen Gott in drei Personen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Begreifen kann man das nicht. Man kann es nur bekennen, weil die Bibel uns Anlass dazu gibt. Zum Beispiel durch die Tatsache, dass es heißt, und Jesus betete. Er redet zum Vater. Das ist kein Selbstgespräch. Oder er verspricht, ich werde euch den Heiligen Geist senden. Ich werde den Vater bitten, dass er ihn sendet an einer Stelle. Die Bibel gibt uns diese Rahmenbedingungen, innerhalb derer wir zu dem Entschluss oder Schluss kommen, dass Gott eine Dreieinigkeit ist. Jesus, Gott und Mensch in zwei Personen und Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist als Dreieinigkeit. Später im Johannesevangelium, als es an die Leiden in Gethsemane hineingeht, da spricht Jesus im Gebet, Kapitel 17, im hohen priesterlichen Gebet, wo er auch um die Einheit unter seinen Jüngern bittet, da sagt er diesen markanten Satz: Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Wenn wir das ernst nehmen, dass Jesus Christus sich entäußert hat, dann hat er das nicht so, wie wir das machen, wenn wir nach Hause kommen und unseren Sakko oder Mantel in die Garderobe hängen und dann wieder, wenn wir wieder rausgehen, einfach das Kleidungsstück wieder anziehen, sodass wir genauso sind wie vorher. Nein, die Entäußerung bedeutet, er hat das vollkommen abgelegt. Und seine Bitte ist in seiner tiefen Not in Gethsemane, dass Gott ihm von dieser Herrlichkeit, die er vorher hat, etwas zurückgibt. Also ihm das, dass er das wieder erlangen darf. Das gehört zu seinem Menschsein. Im ersten Johannesbrief, das thematisch ja auch sehr eng verwandt ist mit dem Johannesevangelium, lesen wir, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Hier in diesen Sätzen wird ganz klar gesagt, dass Jesus in Ewigkeit gewesen ist und dass er beim Vater war und zu den Menschen gekommen ist, damit auch wir ihn als Sohn Gottes erkennen können. Er ist der Sohn des allmächtigen Gottes. Nicht in irgendeiner Art und Weise, dass wir sagen, er hat eine Beziehung zu Gott oder er ist irgendwie Gott ähnlich, sondern er ist vom Wesen her Sohn Gottes. So haben wir doch nur einen Gott, schreibt Paulus in 1. Korinther 8, Vers 6, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm und einen Herrn, Jesus Christus, und jetzt kommt's, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Hier aus den Briefen, aus einer ganz anderen Ecke, Paulus und Johannes haben in ihrer Verkündigung deutliche Akzente, die voneinander klar zu unterscheiden sind. Aber hier haut er in genau die gleiche Kerbe, dass Jesus Christus nicht nur der Erlöser ist für uns, sondern er kann Erlöser sein, weil er bei der Schöpfung der ewige Logos alles ins Leben und ins Sein gebracht hat. Da ist irgendwas mit, können wir vernachlässigen. In Hebräer 1, 1 bis 2 lesen wir auch, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Jesus kommt in sein Eigentum. Er ist die Kraft als Logos, ewiger Logos Gottes hinter der Schöpfung. Auch in Matthäus finden wir diese Aussage. Jesus spricht, alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Nur er kommt von Gott und kann autoritativ sagen, wer Gott ist und wie Gott ist. Und am Ende des Matthäus-Evangeliums, am Ende seiner Zeit auf dieser Erde, kurz vor seiner Himmelfahrt, tretet er zu seinen Jüngern und spricht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist logisch, wenn man weiß, woher Jesus kommt. Als er sich entäußert und Menschengestalt annimmt und gefunden wird wie ein Mensch, in uns, in allen Dingen, wie wir es sind, sagt der Hebräerbrief, ist er auch, nur dass er ohne Sünde war. Aber wo er seinen Auftrag erfüllt hat, da ist ihm alle Macht und die Gewalt übertragen. Jesus redet von sich als den Menschensohn 85 Mal in den Evangelien und in der Apostelgeschichte ein paar Mal wird das zitiert. Du sagst es, sagt Jesus zu einem, doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Hier haben wir das Bild aus Daniel 7, das wir gestern schon gedanklich angeschaut haben. Der Menschensohn, der einer, der in Menschengestalt kommt, dem aber alle Macht und alle Kraft übertragen ist. Darum heißt es auch im Glaubensbekenntnis, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. In der Antike und bis ins Mittelalter hinein hat man gewusst, was das bedeutet, wenn jemand zur Rechten sitzt. Der zur Rechten sitzt, das ist der die Exekutivmacht hat. Der die Macht hat, alles auszuführen. Und Jesus ist die Macht übergeben vom Vater selbst. Und in Markus 2, 10 und 11, dort ganz am Anfang des Evangeliums, steigt Markus richtig steil ein mit der Aussage Jesu, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Wir kennen ja diese Geschichte, wo die Freunde das Dach abdecken, um den Kranken hinunterzulassen und wie Jesus den Kranken zunächst einmal gar nicht heilt. Er sagt ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Was ja im Blick auf die Ewigkeit die wichtigere Angelegenheit ist. Aber nur um zu zeigen, dass er auch die Autorität hat, sagt er, steh auf, nimm deine Unterlage und geh nach Hause. Was war der Stein des Anstoßes? Die da saßen, die haben sich gebrüstet und entrüstet, wo sie gehört haben, dass Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, weil sie sich sagten, welcher Mensch kann Sünden vergeben? Das kann doch nur Gott. Jesus maßt es sich an, als Gott aufzutreten und das Werk Gottes zu tun. Jawohl, das hat er getan. Das hat ihn auch ans Kreuz gebracht. Das war auch der Grund, der angeführt wurde von den Schriftgelehrten und Pharisäern, als sie im Sanhedrin dann den hohen Priester dazu brachten, dass er seine Kleider zerriss und gesagt hat, er ist des Todes, dass er sich an die Stelle Gottes gestellt hat. Auch in den Fällen, wo es um den Sabbatstreit ging, ging es um nichts Geringeres als die Autorität, die Jesus gehabt hat, zu sagen, wer macht die Gesetze? Gott macht die Gesetze. Und ich sage euch, wenn ich einen Kranken am Sabbat heile, dann tue ich das Werk Gottes. Die Evangelien sind hier ganz klar. Jesus tritt auf mit dem Anspruch, an der Stelle Gottes zu stehen und zu wirken. Und er hat gewusst, dass dieser steile Anspruch ihm auch Schwierigkeiten bei den Gelehrten und bei den religiösen Führern machen wird. Und darum hat er dreimal im Laufe seiner Zeit mit seinen Jüngern die Jünger gewarnt, dass er wird leiden müssen und dass er wird sterben müssen. Da heißt es in Markus 8, 31, es war einer von diesen drei Begebenheiten, und er fing an, sie zu lehren, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Der Menschensohn. Auf der einen Seite ist der Menschensohn der, der auf den Wolken des Himmels kommt in Macht und Herrlichkeit. Aber der Menschensohn ist auch der, der als armer und elender Mensch ans Kreuz genagelt wird. Beides gehört dazu. Nach seiner Menschheit muss er sterben, damit wir das Leben nach seiner Gottheit empfangen können. Aber zu der hohen Christologie gehört auch die Jungfrauengeburt und die Rede vom Namen, der über allen Namen ist. Wir haben bereits in den vorigen Abenden das schon kurz berührt, das Thema der Jungfrauengeburt. Ich werde das deswegen heute nur erwähnen und überspringen. Josef wird unterrichtet, dass er sich nicht von ihr trennen soll, weil das Kind, das sie bekommt, von Gott ist, also einen göttlichen Ursprung hat. Und in Matthäus 1, 22, 23 wird dann zusammengefasst, das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, da er spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt, Gott mit uns. Dieses Zitat aus Jesaja 7, 14 haben wir auch schon gesehen. Gott mit uns. Jesus Christus, wahrer Gott. In der Apostelgeschichte haben wir bei der Heilung des Lahmen an der schönen Pforte vom Tempel, wo die Jünger Petrus und Johannes sagen, ja, du bettelst, du willst Geld, Geld haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Im Namen Jesu Christi von Nazareth. Nur durch die Autorität dieser Person können sie dieses Wunder vollbringen. Und nachher, wo dann ja ein Durcheinander entsteht aufgrund dieser Heilung, da heißt es, aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den Toten. Dessen sind wir Zeugen. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesem die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. Ähnlich wie es im Philipperhymnus heißt, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Wir haben auch das mit Jesu Stammbaum angeschaut, dass er nach Matthäus eben, dass sein Stammbaum auf der rechtlichen Seite, also von seinem vermeintlichen Vater Josef, zurückgeht auf das Haus Davids und auf Abraham. Und nach dem Lukas-Evangelium haben wir den Stammbaum, der zurückgeht über Marias Vater, zurück zu David und dann zu Abraham und sogar zurück zu Adam, weil Lukas es wichtig ist, diese Information den Heiden nicht zu enthalten. Es geht ja nicht nur um das Volk Abrahams, sondern es geht um alle Menschen, die von Adam abstammen. Und darum Jesus, der wahre Mensch, der von Adam abstammt, in einer klaren Linie. Die Geburt Jesu wird angekündigt, wie wir im ersten Abend gesehen haben in Matthäus, wird Josef von Gabriel angesprochen und in Lukas wird Maria vorbereitet für das, was kommen soll. Wir haben bisher im ersten Teil des Vortrags heute Abend die Seite Jesu gesehen, die mit seiner Gottheit zusammenhängt. Wahrer Gott. Wie verhält es sich mit seiner Menschheit? Es wird zum Beispiel sehr wenig über die Kindheit Jesu erzählt. Die sogenannten apokryphen Evangelien oder Pseudo-Evangelien berichten von Wundern, die er bereits als Kind getan haben soll. Aber die Kirche hat diese sogenannten Evangelien nicht ratifiziert. Sie hat nicht gesagt, dass sie vertrauens- und glaubwürdig sind. Sie hat sie nicht in den Kanon des Neuen Testamentes aufgenommen. Kanon heißt Richtschnur oder Maß. Kommt von einem in einer Schnur, in der Knoten gebunden ist. Und die Kanone, die man schießt, nennt man so, weil wenn man wissen wollte, wie weit der schießen kann, hat man eine Schnur gehabt mit Knoten, um zu wissen, wie hoch die Kanone gestellt sein muss, damit man das Projektil in die richtige Höhe gebracht hat. Und dieser Kanon ist beschränkt auf Bücher, von denen die Kirche gesagt hat, die sind absolut zuverlässig. Und die zuverlässigen Quellen, die wir haben im Neuen Testament, geben uns kaum Einblick in die Kindheit und Jugend Jesu. Die beginnen mit seiner Geburt, Matthäus und Lukas auf jeden Fall. Aber dann hört es aber auch auf, nur dass nach Matthäus er nach Ägypten kommt und wieder von Ägypten hergeholt wird, wie wir es gestern Abend gesehen haben, Jesus im zweiten Mose. Aber es wird auch gar kein Versuch gestartet zu erklären, wie er denn als Mensch gelebt hat, bevor Gott ihn berufen hat und seinen Auftrag ihm klar gemacht hat. Außer diese Geschichte vom Zwölfjährigen im Tempel. Ich lese nur das, was am Ende dieser Erzählung steht. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm: Mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Da sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Hier wird uns auf jeden Fall zweierlei ganz deutlich aufgezeigt. Ja, Jesus war als Kind schon etwas Besonderes. Die Fragen, die er stellte im Tempel, das waren schon gewiefte Fragen. Und er konnte als Kind, der vermutlich sein Bar Mitzwa gerade gefeiert hat, also seine religiöse Mündigkeit im Tempel, er hat die Tora studiert und bei der Bar Mitzwa als Sohn des Gebotes oder des Gesetzes hat er auch aus dem Gesetz rezitieren müssen. Und das konnte er wohl sehr gut. Aber er war noch auf dem Weg. Er war nicht fertig. Es gibt Kreise unter uns Christen, gerade auch unter evangelikalen oder pietistisch gesinnten Christen, wie die meisten von uns wahrscheinlich sind, die einen Hang dazu haben zu sagen, ja, Jesus war ja Gottes Sohn, ist ja klar, er hat alles gewusst. Er hat nichts lernen müssen. Wieso denn auch? Er ist ja Gottes Sohn. So einfach kann man sich das nicht machen. Jesus nahm zu an Weisheit und Gnade bei Gott und bei den Menschen. Sobald Jesus seinen Auftrag erfährt bei der Taufe durch Johannes, was ist das Erste, das ihm widerfährt? Das allererste nach seiner Taufe Er wird vom Heiligen Geist in die Wüste hinausgetrieben, um vom Satan versucht zu werden. Das heißt, er war versuchlich. Er konnte versucht werden. Und es war nicht einfach für ihn, wenn er auf die Zinne des Tempels hinaufgenommen wurde und alles gesehen hat, er könnte jetzt mit einem Schlag die Macht haben, hier auf Erden, in diesem Bereich, in dieser Gesellschaft. Er könnte vieles umsetzen, aber er hat auch gewusst, aber wirklich ändern werde ich nichts, wenn ich die Macht des Satans nicht breche. Aber es hat gedauert, bis Jesus so weit war, dass er den Auftrag auch erfüllen konnte. Er ist kein Dalai Lama, der mit 9 Jahren als Halbgott verehrt wird, der einfach anders ist als alle anderen und deswegen von seinem Wesen her alles erkennt und versteht. Das heißt, er war seinen Eltern untertan, er gehorchte ihnen und nahm zu. Es gab einen Lernprozess. Das hat mich schockiert, als ich das erste Mal begriffen habe. Jesus hat einen Lernprozess durchgemacht. Und das will uns diese einzige Stelle aus der Kindheit und Jugend Jesu deutlich machen. Das war es wert, für Lukas mit reingenommen zu werden, damit wir begreifen, Jesus ist wahrer Mensch. Wunder wirkt er erst nach seiner Beauftragung. Wir kennen ja das erste Wunder Jesu, wo er Wasser in Wein wandelt und wie seine Mutter zu ihm kommt und sagt, du bring das in Ordnung, der Wein ist ausgegangen. Ich habe das als Jugendlicher mir immer so vorgestellt, ja klar, die wusste, der kann das. Sie ist überzeugt von seinen übersinnlichen Fähigkeiten. Er kann Wunder wirken. Aber das wird nicht gesagt. Es wird nur gesagt, bring das in Ordnung. Das könnte meinen, dass er zur Weinhandlung gehen soll und noch gehörig nachkaufen soll. Es wird nicht gesagt, mach ein Wunder. Er macht ein Wunder. Aber es ist das erste Mal, dass uns berichtet wird davon. Jesus tut Wunder erst dann, wo sein Auftrag klar wird und wo er im Auftrag des Vaters unterwegs ist. Die kirchliche Tradition geht davon aus, dass Jesus im Haus geblieben ist und einfach mitgeschafft hat in der Schreinerei oder Zimmerei, was auch immer, des Vaters, bis Josef gestorben war. Und als dann er als Ältester das Sagen hatte, dann konnte er sagen, Judas, Simeon, Jakobus, die Brüder, ihr macht das schon. Ich habe jetzt was Wichtiges. Und verlässt die Familie. Wir merken auch, dass die Familie in eine Zerreißprobe bringt und wie Maria mit den ganzen Kindern, mit den Söhnen und den Töchtern kommt und versucht, Jesus von seinem Wahn abzubringen und wieder nach Hause zu holen, wahrscheinlich damit der Betrieb wieder rund läuft. Es ist der Familie unangenehm, dass er durchs Land zieht als Wanderprediger. Sie wollen ihn wieder bei sich haben. Dieses Wunder findet statt im Johannesevangelium nach einer seltsamen Begebenheit, wo es heißt, dass Jesus bei Ainon, bei dem Ort Ainon zwischen Galiläa und Jerusalem, getauft hat, weil dort viel Wasser war. Und das ist zum Streit zwischen den Jüngern Jesu und den Jüngern des Johannes gekommen ist, wer mehr Leute tauft. Das heißt, wer ist der effektivere Evangelist? Wer kriegt mehr Bekehrungen? Wer hat mehr Leute, die Buße tun und die Taufe zur Buße, zur Vergebung der Sünden begehren? Ein bisschen später revidiert Johannes das ein bisschen, gibt uns einen neuen Blick drauf und sagt, Jesus selbst hat nicht getauft, sondern seine Jünger haben getauft. Das ist auch logisch, denn sie haben als Jünger des Johannes unten am Jordan auch getauft gehabt. Also sie haben nur weitergemacht in dem, was seither ihr Geschäft war. Nur, dass sie, weil Johannes gesagt hat, seht das Lamm Gottes, das da wegnimmt die Sünden der Welt, sind sie natürlich dem Lamm Gottes hintendrein gelaufen, auf Geheiß des Johannes sozusagen. Aber Jesus sagt, stopp, wir machen keine Konkurrenz dem Johannes. Wir haben andere Aufgaben. Und die eigentliche Berufung der Jünger ist noch gar nicht geschehen. Das folgt erst am See Genezareth nach dem Wunder in Kana, nachdem Jesus seine Jünger schon einigermaßen kennengelernt hat. Auch das ist ein interessanter Punkt. Ich bin immer am Anfang meines Theologiestudiums davon ausgegangen, Jesus geht spazieren am See Genezareth und sieht die Zebedäiden, Johannes und Andreas, jetzt weiß ich selber nicht, Jakobus und Johannes, ja, danke, sieht die und sagt, folgt mir nach, ich werde aus euch Menschenfischer machen. Einfach mir nichts, dir nichts. Von den Netzen weg stehen sie auf und gehen mit Jesus. Johannes macht es uns klar, nein, so abrupt, so spontan war das gar nicht. Petrus und Johannes und Jakobus und Andreas und Nathanael und Philippus, die waren alle schon unten in Judäa am Jordan, wo Johannes getauft hat und sind damals schon mit Jesus bekannt geworden und haben erste Schritte gemacht in der Nachfolge. Und erst später beruft Jesus diese bekannten Menschen. Es ist sehr menschlich zugegangen in vielen Dingen, auch wo Gott am Wirken war. Bei Jesu Taufe und Versuchung und bei seiner Beauftragung will ich nur noch ergänzen, dass in Vers 11 von Markus 1, dass es dann heißt, und da geschah eine Stimme vom Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Nun hat Jesus gewusst von seiner Kindheit schon, dass Gott sein Vater ist. Woher er das weiß, wird uns nicht gesagt. Aber er hat es gewusst. Muss ich nicht sein in dem, was meines Vaters ist? Ich muss mich doch kümmern um das, wo es um meinen Vater geht. Ich muss hier im Tempel sein. Mich um das Wort Gottes kümmern. Aber hier bei seiner Taufe wird ihm etwas gesagt. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das Johannesevangelium erzählt uns, dass Johannes das auch gehört hat, aber wie bei dem Pfingstwunder hat er etwas anders gehört und hat gehört, wie Gott zu ihm gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn. Es geht um Jesus, dass er das begreifen soll, dass er als Sohn Gottes den Auftrag annehmen muss. Nun wird aber im Zusammenhang mit der Taufe, die ja eine höchst persönliche Sache war, ein Ereignis, das Jesus selbst etwas angegangen hat, wo er etwas selbst begriffen hat, da war trotzdem noch Zweifel da von anderer Seite. Und Nathanael hat den Satz geprägt, dieser Galiläer, kann etwas Gutes aus Galiläa kommen? Dass Jesus aus Galiläa war, lesen wir auch in Matthäus 26, wo es heißt, Petrus aber saß draußen im Hof, da trat eine Magd zu ihm und sprach, und du warst auch mit diesem Jesus aus Galiläa. Jesus von Nazareth. Dass Jesus aus Nazareth stammt, wird an mehreren Stellen bestätigt. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist der? Die Menge aber sprach, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Und dann dieser Satz des Nathanael, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh es. Spannend, dass Philippus hier schon die Worte Jesu wiederholt, wo die noch nicht Jünger ihn fragen, wo wirst du bleiben heute Nacht? Da sagt er, komm und sieh. Und Philippus macht es hier Jesus nach. Hier nebenbei nur ein ganz kurzer Ausflug zum Thema der Nazoräer. Jesus der Nazoräer. Wir wissen nicht, ob das eine korrupte Form von Nazareth ist oder ob das mit der besonderen Gruppe von Menschen wie Simson im Alten Testament, die Nazaräer, zu tun hat oder ob es mit dem Wortstamm Nezer zu tun hat. Vermutlich das, nämlich wir haben am ersten Abend von dem Spross gesprochen, von dem Trieb, das im abgeschlagenen Stamm austreibt, aus dem Königshaus Davids, das ja schon hunderte von Jahren abgeschafft ist, treibt ein Reis aus, ein Netzer. Das ist wahrscheinlich die Bedeutung von Jesus der Nazoräer. Aber ganz sicher können wir es nicht sagen. Aber Jesus kommt aus Nazareth, aus einem Gebiet, wo die Judäer hinabschauen. Es liegt auch tiefer als Jerusalem, aber die schauen aus anderen Gründen hinab, auf die Galiläer. Die Galiläer sind seit dem Exil sehr suspekt. Sind das überhaupt Juden? Oder ist es nicht wie bei den Samaritanern, die sich vermischt haben mit Kanaanitern? Die waren überhaupt nicht hoch im Kurs der Judäer, aber Gott hat es trotzdem diesen Weg gewählt, den unteren Weg, jemanden zu holen aus einem kleinen Kaff, der nicht einmal eine Geschichte hat. Nazareth ist eine Neugründung in Galiläa. Keine altehrwürdige Geschichte, kein Einfluss, keine Macht. Aber dorther kommt Gottes Sohn, Jesus von Nazareth. Ich möchte schließen mit ein paar ganz banalen Beobachtungen. Jesus aber schlief. Wir denken an die Stillung des Sturmes, und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, so dass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde, er aber schlief. Nun kann man das so auslegen, dass man sagt, gut, Jesu Gottvertrauen war so groß, er hat einfach geschlafen, so wie Petrus im Gefängnis in der Apostelgeschichte, wo der Engel ihn so richtig in die Rippen treten muss oder stoßen muss, dass er wach wird. Er soll am nächsten Tag vielleicht exekutiert werden, kann aber schlafen. Ich weiß nicht, ob das ein Ausdruck seines Gottvertrauens war oder ob diese Angst und Sorge ihn erschöpfte, wissen wir nicht. Jesus hat im Boot geschlafen, nahm diesen Sturm gar nicht wahr. Aber ich möchte das von einer ganz anderen Seite betrachten. Jesus wurde müde. Jesus ging Dinge auch auf den Keks. Wie lange muss ich mich noch mit euch rumplagen? Sagt er. Ist gefrustet. Er hat die Regungen, die wir haben, alle auch erlebt. Und auch seine körperliche Kraft nahm ab und er musste schlafen. Er hat den Schlaf nötig gehabt. Er musste auch essen. Wir denken an die Begegnung am Brunnen, Jakobsbrunnen von Sychar in Samarien mit der samaritanischen Frau. Und da wird der eine oder andere gleich sagen, ja, das hat der Jesus doch gesagt, wenn die Jünger etwas zum Essen holen und so. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nichts wisst, aber die erstaunliche Tatsache ist, dass die Jünger sich gewundert haben, dass er nicht vor Hunger ausrastet. Sie haben ihn ja auch gekannt, dass er Hunger bekommt. Er ist Mensch und kriegt Hunger genauso wie du und ich, oder? Mich dürstet. Am Kreuz danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Jesus ist wahrer Mensch mit allen Bedürfnissen, die ein Mensch haben kann. Er ist zwar wahrer Gott, gleichzeitig, aber nach seinem Leben und Erleben in dieser Welt ist er genauso auf den Vater angewiesen, wie wir es auch sind. Ohne den Vater kann der Sohn nichts tun, sagt er. Er bricht morgens früh auf und sucht die Stille in der Einöde. Warum? Weil er das Gespräch mit dem Vater braucht. Er braucht die stille Zeit. Er braucht die Zeit, wo er Kraft tanken kann. Und weil auch diese Menschheit zu Jesus gehört, genauso wie seine Gottheit, sind die Christusbekenntnisse doch sehr, etwas sehr, sehr Besonderes. Dass die Menschen das erkennen konnten. In Matthäus 16 lesen wir, da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer von den Propheten. Er fragte sie, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Jesus sagt ihm dann auch, Fleisch und Blut haben das dir nicht offenbart. Aber auch das war ein Weg, den Petrus machen musste. Der erste Schritt darauf war nach der Rede, die wir aus Johannes 6 gestern Abend angeschaut haben, wo Jesus sagt, dass sein Leib die wahre Speise und sein Blut der wahre Trank ist. Und im Laufe dieser Begebenheit stehen zuerst die Schriftgelehrten und Pharisäer auf und sagen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und nach gehen immer mehr und am Ende sind nur noch die 12 da. Von den Tausenden, die am Anfang bei seiner Predigt da waren, er hat seine Kirche leer gepredigt. Und am Ende fragt er, wollt ihr auch gehen? Und der erste Schritt für Petrus war zur Erkenntnis, dass Jesus Christus ist, dies. Er sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens erkannt. Und wir haben es erkannt. Auch im Markus-Evangelium wird das berichtet, du bist der Christus. Und Jesus gebot ihnen, dass sie niemanden von ihm sagen sollen. Er wollte nicht, dass die Menschen das vor sich hertragen, dass er der Christus sei. Er wollte, dass wenn überhaupt, dass sie selber draufkommen. Auch in Lukas 9 lesen wir ähnlich, nur wird die Formulierung ein klein bisschen anders zum Ausdruck gebracht. Du bist der Christus Gottes, also nicht irgendein Gesalbter, sondern Gottes Gesalbter. Du bist Christus des lebendigen Gottes Sohn. Das ist das Bekenntnis, das zu der Lehre von den zwei Naturen führt und letztendlich auch von der Dreieinigkeit. Lass uns die Hände falten zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir für all diese Dinge, die unsere Vorfahren im Glauben aufgeschrieben haben, damit wir sie heute in unserer Zeit lesen können und studieren und erforschen können, um dich besser kennenzulernen. Danke, dass wir auch dieses Bekenntnis sprechen dürfen, denn dieses Bekenntnis mit einmünden dürfen. Ja, du bist der Sohn Gottes, der Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Amen.